Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu Goldboden, dem Podcast von Handwerk BW, über das Handwerk BW und vor allem natürlich mit Menschen aus dem Handwerk hier in Baden-Württemberg. Heute sprechen wir über mehrere Ds, über Dächer, Digitalisierung und darüber, wie man einen Betrieb ganz entspannt weitergeben kann. Und zwar per Klick am iPad. Klingt futuristisch? Nicht für unseren heutigen Gast. Er ist 59 Jahre jung, war über 35 Jahre erfolgreicher Dachdeckermeister im wunderschönen Freiburg und hat seinen Betrieb im letzten Jahr mit einem einzigen Klick auf dem Tablet an seinen Nachfolger übergeben. Und als wäre das nicht schon bemerkenswert genug, Karl-Heinz Kraftschick, so heißt er, engagiert sich seit Jahrzehnten auch im Ehrenamt. Nicht als irgendwer. Aktuell ist er Landesinnungsmeister des Dachdeckerhandwerks in Baden-Württemberg und mittlerweile teilt er seine Erfahrungen in diesen ganzen Bereichen auch als Coach und hilft anderen Betrieben dabei, fit für die Zukunft zu werden. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Kraftschick.
Ja, lieber Peter, ich freue mich riesig, heute bei euch zu sein und über Themen zu sprechen, die mir wichtig sind. Ich glaube, wir müssen jungen Menschen einfach wieder Lust auf Handwerk, die Selbstständigkeit machen und dann geht's auch richtig voran.
Du sagst es. Bevor wir dazu kommen, wie man einen Betrieb mit einem Klick per iPad übergibt, ich habe es eben gesagt, Karl-Heinz, wie bist du denn als junger Mann ins Handwerk gekommen?
Das war ganz lustig. Also mein Vater war schon Dachdeckermeister und auch viele Jahre Obermeister der Dachdeckerinnung Freiburg. Also ich bin quasi aufgewachsen im Dachdeckerbetrieb, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Und aber tatsächlich war, glaube ich, Dachdecker nicht so meine erste Wahl. Ne? Ich war als junger Mensch, bin es heute auch noch sehr digital nativ und beschäftige mich mit allen möglichen Themen, bin auch Privatpilot. Und damals dachte ich so, so Buschpilot ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja?
Okay. Und dann war das kennt, diese zebralackierten Flugzeuge, ja, genau, in Afrika.
Weite Welt, weg von allem. Ja, aber mir ging es gar nicht um das Weg von allem, sondern ich war halt einfach an der Fliegerei sehr interessiert. Und ich weiß es noch wie heute, Peter. Mein Vater fährt mich mit, zwar muss kurz vor meiner mittleren Reife gewesen sein, fährt er mich an die Schule und dann fragt er so, hast du dich denn jetzt eigentlich mal entschieden, was du machen werden sollst, möchtest du? Und dann habe ich gedacht, ich weiß es nicht, ja, du weißt ja und so, die Fliegerei und die Funkerei und die Elektronik interessiert mich so sehr. Und dann hat mein Vater damals, glaube ich, einen guten Spruch gebracht, er hat gesagt, überleg doch mal, ob du nicht vielleicht erstmal einen soliden Handwerksberuf machst, dort erfolgreich wirst und dann all die anderen Dinge, die dir auch gefallen, in deiner Freizeit machst. Und da hat er mich gehabt, Peter.
Okay, und dann hast du es so gemacht? Und
dann habe ich
es
so gemacht, klassische Ausbildung, erst die Lehre, dann später auf die Meisterschule. 1990 haben wir dann ein neues Betriebsgebäude gebaut in Freiburg, da bin ich dann das erste Mal mit eingestiegen und 1996 habe ich dann komplett übernommen.
So, und dann sind gute 30 Jahre vergangen und jetzt hast du im letzten Jahr entschieden, das soll es gewesen sein in diesem angestammten Handwerksbetrieb und du hast ihn übergeben. Erzähl uns von dieser Geschichte. Wie hast du überhaupt einen Nachfolger gefunden? Wie hast du das dann mit dem einen Klick auf dem iPad gemacht?
Also tatsächlich war es, glaube ich, so, dass ich wie viele Handwerksbetriebe, und das ist auch ein großes Problem, gar nicht drüber nachdenkt, über Nachfolge. Ja? Und ich erlebe es jetzt auch in meinem Alltag, dass Betriebe natürlich plötzlich sagen, jetzt brauche ich einen Nachfolger und dann ist der halt nicht da. Ich hatte das große Glück, dass sind jetzt, glaube ich, schon 2,5 Jahre her, ein Mitarbeiter von mir gesagt hat, er geht auf die Meisterschule. Dann habe ich gesagt, okay, geh auf die Meisterschule, wenn du fertig bist, dann reden wir. Dann kam der von der Meisterschule zurück und dann sage ich zu ihm, und, hast du Interesse an meinem Betrieb? Sagt er, ja. Und dann habe ich gefragt, und wann? Sagt er, jetzt. Und okay. Eigentlich war meine Planung schon, ich bin, wie gesagt, 59, habe gedacht, ja, so 63, 64, 65, vielleicht hätte ich eigentlich schon noch weiter arbeiten wollen, ja. Dann haben meine Frau und ich mal eine Nacht drüber geschlafen, haben gesagt, du, warum nicht, ja? Warum jetzt nicht? Ja, und wir haben vorher, glaube ich, schon ein paar Dinge richtig gemacht. Und dann hatte der noch so ein bisschen ein Jahr Übergangszeit. In der Zeit haben wir auch alle Verträge und alles, was nötig war, auf den Weg gebracht. Also man braucht dann schon so ein halbes Jahr, um das zu tun. Und wir wollten auch, dass er nicht als Mitarbeiter, sondern als Chef zurückkommt. Ich glaube, das war auch nochmal so eine spezielle Geschichte, weil ich es gut fand, dass er eben sich orientiert, wir alles auf den Weg bringen. Dann, wir sind eine Einzelfirma, das heißt, 4 Wochen vorher mussten wir die Mitarbeiter informieren, die haben Widerspruchsrecht, war mir bis dahin auch nicht bewusst, ja.
Ja, okay, stimmt.
Dass es solche Dinge gibt. War aber dann auch okay, nachdem die vor allem gehört haben, dass meine Frau und ich gesagt haben, wir hauen nicht ab, ja. Wir sind, also grundsätzlich mietet er bei uns auch die Geschäftsräume, wir wohnen in demselben Haus. Das heißt, ich bleibe auch weiterhin sein Ansprechpartner. Aber wir haben gesagt, so eine gewisse Zeit werden wir ihn noch begleiten. Und dann kam er tatsächlich am 1. Juni 2024 ins Geschäft, hat sein Windows-Tablet mitgebracht. Ich habe ein iPad, bin also ein iPad-Only-Fan. Dann dadurch, dass ich schon vorher die ganze in der Cloud umgestellt habe, war es wirklich ein Knopfdruck. Und er hat einfach 30 Jahre Daten, auf die er per Knopfdruck zugreifen konnte. Und das ist schon großartig.
Und selbst zwischen Apple und Microsoft gab es dann keine Hindernisse?
Nein, dadurch, dass ich erfreulicherweise vor 3-4 Jahren gesagt habe, alles in die Cloud, alles nur noch mit Cloud-Software, sowohl für Angebote, Aufträge, Rechnungen als auch für die Baustellendokumentation. Und das heißt, wenn du im Browser arbeitest, musst du ja einfach nur die Rechte freischalten und schon hat er vollen Zugriff. Und da ich schon immer alles aufgezeichnet habe, weißt du, wie cool das ist, wenn so jemand, der einen Betrieb übernimmt, einfach 30 Jahre zurückschauen kann, was da passiert ist. Und das ist auch eine der Hürden, wenn du einen Betrieb übergeben willst, die so flach wie möglich sein muss. Du darfst halt keine Altlasten haben.
Ja.
Deshalb, wenn du halt ständig irgendwie Reklamationen und Mängel hast und Gewährleistungsbürgschaften oder es gibt ja auch so Altersrückstellungen aus finanziellen Gründen, das macht die Hürde unnötig hoch. Und erfreulicherweise hatten wir die vorher schon alle ausgeräumt.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja eben betont, du wärst noch gar nicht so richtig darauf eingestellt gewesen, jetzt einem Nachfolger das Ganze in die Hand zu geben. Trotzdem hast du es aber strategisch schon von längerer Hand geplant, dass der Moment kommt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Trick.
Ich glaube, es waren zwei Punkte. Erstens, ich hatte, viele von uns ging es ja so im Jahr von Corona 2020, haben alle mal so hinterfragt, was passiert eigentlich gerade in meinem Leben? Wie geht's weiter? Was ändere ich und so? Und ich habe mir damals entschlossen, ich komme auch aus einer Zeit, ich habe das so vom Vater gelernt, 7 Tage die Woche von hell bis dunkel, hart arbeiten, ja, du musst und als Unternehmer immer arbeiten, ja, und das ist Quatsch. Und 2020 habe ich dann alles in die Tonne getreten. Ich hatte vorher auch Surfer, Netzwerke und weiß der Teufel was alles und habe gesagt, okay, ich mag das nicht mehr. Minimalismus, fokussiert auf die wichtigen Dinge. Und dann habe ich damals gesagt, ich brauche einen Computer, aber nur noch einen. War für mich ein iPad, weil immer online. Und was nimmst du dann als Handwerkersoftware? Da bist du relativ schnell fertig beim iPad, weil da läuft nichts drauf. Also war der nächste logische Schritt halt Software in der Cloud, ja. Und plötzlich hast du gemerkt, wie alles viel einfacher und entspannter ging. Und der größte Trick, den habe ich erst vielleicht so seit einem halben, dreiviertel Jahr gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, 7 Tage die Woche, das stimmt doch irgendwas nicht. Also immer toller Betrieb, alles gut aufgestellt, aber trotzdem war ich immer irgendwie da. Und dann habe ich mal angefangen, so alle 15 Minuten aufzuschreiben, was ich gerade mache. Und Überraschung, die Hälfte der Zeit habe ich alles gemacht, nur kein Dachdeckergeschäft. Jetzt bin ich natürlich als Coach und auch im Ehrenamt viel unterwegs. Und habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. 3 oder 4 Tage die Woche fokussiere ich mich jetzt ausschließlich auf den Dachdeckerbetrieb und mache nichts anderes. Das heißt, ich komme in die Firma, gehe aus der Firma und dazwischen habe ich nichts anderes gemacht. Dann Ablenkungen, Suche, alles drastisch reduziert. Und plötzlich war ich nach 4,5 Tagen fertig mit meinem Betrieb. Und das war ein Anspruch, den auch mein Nachfolger gesagt hat. Er ist 34 Jahre alt, hat 2 kleine Kinder. Er will seine Kinder aufwachsen sehen. Und er hätte meine Firma nicht gekauft, wenn ich ihm vorgelebt hätte, wie schlecht wir strukturiert sind und dass ich Tag und Nacht schaffen muss, um halbwegs Erfolg zu haben.
Wir hatten vor einiger Zeit eine Konditorenfamilie hier, ein Vater mit seinen 3 Söhnen, die alle im Betrieb waren. Und der Vater hat gesagt, dass er eigentlich ab dem Moment, wo er den Laden übernommen hatte, gesagt hat, ich muss den Laden sexy halten, damit Nachfolger im Zweifel oder im besten Falle die eigenen Kinder den auch übernehmen wollen. Ja. Also dieses jeden Tag den Laden so aufstellen, dass er eigentlich so dasteht, dass er attraktiv auch für andere ist.
Und einfach Spaß macht, ja.
Ja.
Du musst Lebensfreude haben. Es kann nicht sein, dass du morgens mit schlechter Laune ins Geschäft kommst und abends mit schlechter Laune wieder rausgehst. Das ist kein zeitgemäßes modernes Handwerk mehr.
Bei dem Kandidaten, den du jetzt gefunden hast, könnte man ja sagen, okay, da hat der Kraftschick jetzt mal Glück gehabt. Ja, viele andere haben dieses Glück nicht, dass einem so jemand dann in den Schoß fällt und sagt, okay, ich hätte gerne ab morgen Lust, dein Nachfolger zu werden. Gab es für den denn dann Hürden, weil man ja oftmals auch hört, naja, als Anfang 30-Jähriger dann so ein Geschäft zu übernehmen, das ist ja auch nicht ohne, haben da Banken mitgemacht, wie man sich das wünscht, wie war das bei euch?
Also für mich war das ja, weil ich habe mich zwar vorher theoretisch schon oft mit der Sache beschäftigt, auch als Landesinnungsmeister, ich erlebe ja immer wieder Betriebe, die übergeben werden, leider klappt es nicht immer gut, muss man auch sagen, aber ich habe natürlich dann den gängigen Weg gemacht, mich mal mit, um alles zu beschäftigen, und der erste Weg geht ja immer zur Handwerkskammer. Du lässt den Betrieb mal schätzen, der Nachkömmling wird auch von der Handwerkskammer entsprechend beraten. Dann guckt man mal, wie viele finanzielle Möglichkeiten er hat. Und 2 Dinge kann man dazu sagen, ein Betrieb ist überraschend wenig wert, wenn die Handwerkskammer den mal durchrechnet. Also jetzt nicht negativ gemeint, aber ich glaube, viele Unternehmer haben auch sehr hohe Vorstellungen davon, was ihr Betrieb wirklich wert ist und sind dann vielleicht mal ein bisschen verblüfft, dass das nicht so der Fall ist. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die finanziellen Möglichkeiten, die jemand hat, wenn er jung ist und noch kein eigenes Immobilien aufgebaut hat oder Vermögen, sind sehr begrenzt. Absolut, das heißt, ja, je niedriger du die Schwelle hältst, dass du, was den Verkaufspreis betrifft, was die Altlasten angeht, und je besser ein Betrieb aufgestellt ist, desto einfacher kannst du ihn verkaufen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viele Betriebe, so wie sie aktuell sind, in ferner Zukunft oder naher Zukunft, wir reden ja über die nächsten 3 bis 5 Jahre, fast nicht mehr verkäuflich sind. Das ist ein großes Problem. Und da kann man nur sagen, das habe ich, glaube ich, richtig gemacht, den Betrieb vorher schon so hinzustellen, dass er überhaupt mal Interesse bei jemandem weckt, der das macht. Und ich hatte Glück in der eigenen Firma, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch keine Angst gehabt, den in 2, 3, 4, 5 Jahren an jemand anders zu verkaufen. Denn ich glaube, wenn ein Betrieb gut funktioniert, gut aufgestellt ist, tolle Kunden und Mitarbeiter hat, dann kriegst du den auch los.
Wie kriegt man das denn hin, wenn ich jetzt Handwerker bin und ich höre hier im Podcast, sage, okay, an welche Hausaufgaben muss ich mich denn machen, um den Betrieb zu verschlanken von der Finanzwucht?
Ja, also das erste Mal, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, bei all der Liebe mit vielleicht nur als Chef 4, 5 Tage arbeiten, ich bin übrigens kein Fan von einer 4-Tage-Arbeitswoche im produktiven Bereich, bei uns Dachdeckern ist das eine Vollkatastrophe, ja, wir haben Regen, wir haben im Sommer 40 Grad, da kannst du keine 10 Stunden am Tag arbeiten, aber es muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich bin großer Fan davon, dass Chefs auch nur eine normale 5-Tage-Woche haben, ja, nicht 7 Tage die Woche arbeiten müssen. Und dann ist es halt einfach so, dass du Produktivität, Qualität ist nicht verhandelbar. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wenn der Betrieb nicht produktiv ist, verdient er kein Geld. Wenn er keine Qualität abliefert, sind die Kunden weg. Das heißt, das ist schon mal der erste Maßstab, den der Vorgänger und der Nachfolger auch einhalten muss. Und dann musst du halt gemeinsam einfach die Sache auf den Weg bringen, besprechen, was die richtigen Wege sind, die Hürden flach halten. Dem Nachfolger finde ich auch so wichtig. Du musst ein echtes Wohlwollen daran haben, dass es deinem Nachfolger vom Start weg richtig gut geht. Ja? Also nicht hinschmeißen und abhauen, sondern richtige. Und umgekehrt kann man von deinem Nachfolger erwarten, dass er auch Interesse daran hat, dass du, dass es dir auch weiterhin gut geht und dass der Kontakt gut ist.
Mhm. Ja, weil es ist ja oftmals dann auch sogar in Familien oder vielleicht erst recht in Familien das Thema Lebenswerk, ja, was da in Gefahr gesehen wird und wo man dann auch nicht nur finanzielle, sondern auch so ein bisschen mentale Hürden hochzieht und sagt, der Betrieb ist tatsächlich nicht übergabefähig, weil jemand nicht loslassen möchte.
Gibt's auch ganz oft und dann würde ich aber jedem empfehlen, einen Mediator mit einzuschalten. Also wenn man merkt, man kommt auch in der Familie nicht selber weiter. Ich kenne gute Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat. Dann sollte man sich Hilfe holen.
Das ist ein gutes Stichwort. Du möchtest ja deine Lebens- und Berufserfahrung auch teilen. Was sind aus deiner Sicht die Stellschrauben, die wir bei einer besseren Nachfolgesicherung im Handwerk bewegen müssen? Denn Fakt ist, wir rechnen ja hier bei Handwerk BW immer auch hoch, dass wir ungefähr 20.000, 25.000 Betriebe in der Pipeline haben in den nächsten 5 Jahren, die Übergabe willig, fähig oder notwendig sind. Und wenn wir die alle verlieren würden, dann ist das ja kein Marktergebnis im Sinne von, die werden nicht mehr gebraucht, sondern im Gegenteil, das reduziert ja wirklich dann die Dienstleistungsintensität, die wir da auch in den Markt bringen können. Also wie sichern wir das? Welche Stellschrauben müssen wir bewegen?
Also ich glaube, die Zahl dürfte wahrscheinlich sogar noch wesentlich höher sein, weil wir erleben eine Geschichte, es spricht ja keiner drüber, dass er den Betrieb verkaufen möchte. Und das ist übrigens auch einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wenn man sich überlegt, einen Betrieb abzugeben oder zu kaufen, Vertraulichkeit, nicht darüber sprechen. Man muss das wirklich im reinen, feinen, im Hintergrund aufbauen, sonst schafft man sich unnötig Probleme, bevor es überhaupt wirklich losgeht. Dann ist es so, wir müssen an den Meisterschulen natürlich auch mal den Menschen wieder zeigen, Handwerk einfach machen ist mein Motto. Das heißt, es ist kein Hexenwerk. Ja, wir reden nicht über Raketentechnik, wenn man über Handwerk und Selbstständigkeit sprechen. Aber ich glaube, wir zeigen den Leuten nicht, wie das echte Leben funktioniert. Die sind gut aufgestellt, ja, die lernen alles, was für ihr Fachwissen und für ihre Technik und Büroorganisation erforderlich ist, aber wir zeigen ihnen nicht, wie vielleicht Best Practice funktioniert, wie man es einfach machen kann, wie man die Prozesse niedrig halten kann, wie man viel Freude bei den Mitarbeitern schafft. Ich habe es mal erlebt, auch als Coach, dass ein Chef gesagt hat, er möchte gern digitalisieren, aber seine Mitarbeiter wollen nicht. Dann kam ich in die Firma, habe mir das angeschaut, da war die Stimmung so schlecht, ja, da war die Digitalisierung nicht das Problem, ja, da war die Umgangsweise zwischen Chef und Mitarbeiter das Problem. Und das Lustige ist ja, all diese Punkte, auf die es wirklich ankommt, die kennen wir ja alle. Aber irgendwie ignorieren wir sie, kümmern uns nicht drum. Also ich glaube, wir müssen in die Meisterschulen reingehen und denen mal richtig zeigen, wie toll das Handwerk funktioniert. Die Unternehmer sollten nicht mit einem Gesicht wie 7 Tage Regenwetter rumlaufen, sondern auch mal strahlen und sagen, jawohl, Handwerk ist toll, das macht richtig Spaß und da kann man erfolgreich sein. Und wir werden ja auch gebraucht, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Klimawandel und die ganzen Probleme, die kommen ja alle erst noch auf uns zu. Und wenn wir als Handwerker den Leuten nicht anständige Häuser bauen, wie soll das dann funktionieren auf Dauer? Und ich finde auch, jungen Menschen muss man auch mal wieder zeigen, dass es Spaß macht zu arbeiten. Ich bin großer Fan davon, dass man seinen gewissen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit hat. Aber das muss halt natürlich auch passen, ja. Und immer nur irgendwie abhauen und frei haben zu wollen, ich finde es auch gar nicht erstrebenswert. Und wenn man erfolgreich ist, macht Arbeit auch echt Spaß.
Kannst du ein Beispiel geben aus deiner Praxis, wie du bestimmte Abläufe oder Aufgaben im Alltag einfacher gemacht hast,
genau,
wie es vorher war, wie es nachher war?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, und das kann ich jedem sofort empfehlen, wenn er es noch nicht hat, ist die digitale Baustellendokumentation. Machen viele nicht. Ne? Wir kommen aus Zeiten, früher hast du Fotos auf Kameras gemacht, dann lagen abends irgendwie 100 SD-Karten in der Firma rum, die der Chef irgendwie einsortieren musste. Und in der heutigen Zeit ist es wirklich so, es gibt digitale Baustellendokumentation als Service, Software als Service im Browser. Die Mitarbeiter haben eine schmale App auf ihrem Handy drauf, die können jeden Tag fotografieren. Wir machen bei einem kleinen Einfamilienhaus vom ersten Tag bis zum letzten 400-500 Fotos. Und sowohl ich als Unternehmer, aber auch unsere Kunden werden freigeschaltet und sehen in Echtzeit, was in ihren Baustellen passiert. Wenn du behauptest, du arbeitest qualitativ hochwertig, solltest du es halt auch zeigen, ja. Mhm. Und so in Echtzeit ist es schon gut. Und bei der digitalen Baustellendokumentation ist es halt so, du kannst hervorragend Aufträge vorbereiten. Du kannst hervorragend Aufträge begleiten, weil du immer siehst, was an der Baustelle passiert, ja. Passiert dir irgendwas Schlechtes, gibt es einen Nachtrag oder du musst mit dem Kunden drüber reden. Oder du sagst deinem Mitarbeiter, nee, so möchte ich es nicht, also in Hinsicht von Qualität. Ich habe da was gesehen, das gefällt mir nicht, das wollen wir so nicht, das machen wir besser. Und wenn du dann nachher zum Schluss die Rechnung schreibst, hast du natürlich den Vorteil, du vergisst auch nichts, was die Wertschöpfung besser macht. Und wenn der Kunde dann auch noch alles digital bekommt, alle Fotos, du kannst Gebäudeenergieberater oder dritte Personen mit einbinden. Das heißt, alle wissen, was an der Baustelle passiert und du musst möglichst wenig drüber reden. Das war bei uns wirklich so ein Erfolgsbooster.
Du hast eben von den Meistern gesprochen, den angehenden Meistern. Wir erleben das ja öfter auch bei Meisterfeiern, wenn man dann fragt, und was kommt jetzt? Jetzt hast du einen Meisterbrief und dann wird gesagt, ja, ich suche mir eine gute Anstellung und die Selbstständigkeit ist dann tatsächlich nicht so attraktiv. Mhm. Mich beschäftigt dann immer, wenn wir als Interessenvertreter rausgehen und beklagen, was unsere Unternehmer so schwer auf den Schultern liegt, zum Beispiel die Bürokratie, dann ist das ja gleichzeitig ein Signal an künftige, zum Beispiel junge Meisterinnen, Meister, guck mal, hier gibt's Schwierigkeiten. Da bin ich immer so hin und her gerissen. Beklagen wir dann die Zustände oder verschweigen wir sie lieber, damit wir die Jugend nicht abschrecken? Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso wie du. Also wir müssen einerseits den Menschen zeigen, dass Handwerk toll ist und denen erklären, wie die Prozesse funktionieren, aber andererseits brauchen wir ja auch, und deswegen ist übrigens Thema Ehrenamt, ich bin jetzt 42 Jahre im Ehrenamt, also schon recht früh dabei gewesen, wir brauchen noch eine starke Interessensvertretung, ja, da gehören Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern, da gehören wir ja alle ja dazu, und nur wenn wir starke Innungen, starke Landesverbände haben, dann werden wir auch bei der Politik gehört. Und da müssen wir dran arbeiten und jungen Menschen muss man einfach auch mal zeigen, dass es Spaß macht, Handwerker zu sein, dass wir vorangehen können und nicht immer nur rumnörgeln, wie schlimm und furchtbar alles ist. Also ich denke, wir sind wirklich auch in unserer Position gefordert, wirklich beide Parteien anzugehen. Einerseits die Politik, um zu sagen, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ihr uns mal entlastet. Und andererseits wieder sagen, junge Menschen, kommt ins Handwerk, das macht Spaß. Ich fand es spannend, ich bin ja oft an Meisterschulen. Von 100 Meisterschülern geht die Hälfte in der Regel in die Industrie, einfach direkt weg. Und von den anderen 50%, die übrig bleiben, traut sich die Hälfte Selbstständigkeit nicht zu. Das müssen wir ändern.
Ja, und das, obwohl sie ja dann schon wirklich vier Prüfungsteile hinter sich gebracht haben, in denen es darum geht, Chef zu werden, ne, und Chefin. Positivität ist etwas, was ganz groß geschrieben wird im Landesverband der Dachdecker in Baden-Württemberg. Ihr habt vor 3-4 Jahren eure Kampagne gestartet. Oben ist das neue vorn. Das war ziemlich radikal vom werblichen Ansatz her. Ist das so ein bisschen auch deine Handschrift gewesen, dass du sagst, komm jetzt mal, Chaka, jetzt wollen wir es doch mal wissen. Wir sind vielleicht nicht der Beruf, der den Leuten unter den Top 3 einfällt, wenn es ans Handwerk geht, aber jetzt wollen wir mal Platz da sagen.
Also grundsätzlich sind wir Dachdecker über den Zentralverband schon immer gut aufgestellt gewesen. Früher gab es mal Meister oben auf, das war auch eine sehr erfolgreiche Kampagne. Oben ist das neue vorn, das ist unser Flaggschiff, das haben wir jetzt vor ein paar Jahren auf den Weg gebracht. Der Dank gebührt aber nicht mir, sondern meinem Vize-Landesinnungsmeister, dem Christoph Schendl aus Ulm, der Obermeister und eben stellvertretender Landesinnungsmeister ist. Der hat sich das damals ausgedacht. Dann haben wir mal geguckt, wie kriegen wir das hin? Dann haben wir die Finanzierung auf den Weg gebracht. Dann sind wir an eine Uni gegangen. Wir haben nichts dem Zufall überlassen und haben dann einfach mal Professoren und ihre Studenten mal drauf losgelassen. Daraus kam diese Kampagne, oben ist das neue vorn.de mit einer sehr, sehr modernen Bildsprache. Für manche zu modern, aber es funktioniert. Und die neuesten Zahlen zeigen jetzt, wir haben Ende 2024 24,8% Auszubildende in Baden-Württemberg gegenüber 5,5% im Bundesdurchschnitt. Ich glaube, kann man mit Recht sagen, die Kampagne ist bewährt. Ja. Und was machen wir? Wir haben virtuelle Baustellen. Ja, wenn Leute zu uns, haben erstmal einen kleinen Minitruck. Früher hatten wir mal einen ganz großen, jetzt haben wir einen etwas kleineren, mit dem wir auch an Schulen reinkommen. Da ist ein Anhänger drauf, da haben wir virtuelle Brillen, mit denen man digital in der Baustelle arbeiten kann. Und sehr viele Filme, wir haben einen Drohnenflugsimulator und solche Dinge. Und es kommt schon sehr, sehr gut an bei den jungen Menschen, weil es halt einfach modernes Handwerk zeigt.
Genau, und das gibt dem Ganzen einen Coolness-Faktor, aber es bleibt ja dabei, euren Beruf kann man halt nicht im Labor ausüben. Ich habe dann mal gehört, es ist und bleibt ein Beruf, in dem man schwindelfrei sein muss. Stimmt das so?
Ja, also Höhenangst ist, glaube ich, nicht das die beste Eigenschaft für so ein Ding. Aber es macht ja auch Spaß. Ja, bin ja heute bei euch hier im 5. Stock und wenn ich dann so über Stuttgart schaue, das ist doch großartig. Ja. Und als Dachdecker diesen Ausblick von oben, das habe ich Zeit meines Lebens immer genossen. Wenn morgens die Sonne aufgeht, wenn sie untergeht. Dann, was ich als Handwerker halt auch so toll finde, du hast halt eine Arbeit, die du anschauen kannst und die du auch siehst, ja, und mit der du auch was verbinden kannst. Du kennst es vielleicht auch, du warst schon den ganzen Tag im Büro und abends fragst dich, was du eigentlich gemacht hast. Als Handwerker siehst du es.
Passiert nie.
Ja, klar. Als Handwerker siehst du es jeden einzelnen Tag, was du leistest und wie du Leuten auch Gutes tust. Und von daher, und Mindset ist sowieso unser Thema in Baden-Württemberg. Ich glaube, ich selber lebe das auch. Es ist wirklich so, wenn du immer nur Schlechtes denkst, wenn du immer nur glaubst, die Welt ist furchtbar, dann wird die so sein. Wenn du aber mal anfängst, dein persönliches Mindset zu ändern und mal die guten Dinge zu sehen und auch mal bereit zu sein, offen auf andere Menschen zuzugehen und sich selbst vielleicht auch nicht so wichtig zu nehmen, ja, und mal einfach versuchen, gemeinschaftlich Dinge voranzutreiben, dann wirst du so viel fröhlicher und erfolgreicher sein. Und das sind auch in Betrieben, ist das einfach wichtig, ja. Und wenn du als Chef immer mit einem schlechten Gesicht rumläufst, da hat keiner Spaß dran. Ich kenne Betriebe, komme ich rein als Coach, ja. Bevor ich dort bin, alle fröhlich, unterhalten sich nett und so, Tür geht auf, Chef kommt rein, Stimmung auf dem Tiefpunkt, ja. Und dann musst du dich halt echt mal hinterfragen, ob das normal ist.
Du kennst die Debatte um die Gleichwertigkeit der beruflichen akademischen Bildung, also dieses Ding, was empfehlen auch Eltern ihren Kindern, ja, was sie nach der Schule machen sollen. Und da gibt es ja dann oftmals auch den Hinweis, naja, also gut, Handwerk, probier doch erstmal was Besseres, was Richtiges, was Anständiges, keine Ahnung, welche Klischees da eine Rolle spielen. Bei euch ist es Arbeit an der frischen Luft, durchaus auch mal Hände schmutzig machen. Wie entgegnest du diesen Klassifizierungen, diesen, ich würde es auch fast sagen, diesen Schlechtmachungen?
Also es ist wirklich so, ich kenne das auch noch aus meinem ganzen Verlauf, dass Lehrer halt auch sagen, ja, lernen was Anständiges. Ne? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, in Zeiten von KI, wo viele Leute, viele Menschen vielleicht auch zunehmend ihre Jobs verlieren, ist das Handwerk sehr attraktiv. Und mit den Händen etwas zu schaffen, ist was Wundervolles, das muss man ganz einfach sagen. Bei mir war es jetzt so, meine Tochter hat sich für Medizin entschieden, ja, sie hat jetzt auch vor kurzem ihren Doktortitel bekommen. Und ich halte es immer so, ne? Wenn es irgendwie geht, finde ich, sollte man Menschen ins Handwerk reinbringen. Aber letztendlich musst du halt das tun, wofür sie sich am meisten begeistern. Ja? Aber was erleben wir denn oft? Wir erleben ja oft Orientierungslosigkeit. Das heißt, weder die Eltern noch die Kinder wissen eigentlich, was sie machen sollen. Und wenn man dann sagt, dann geh halt mal studieren. Und ich kenne wirklich, ich habe viele Freunde auch im akademischen Bereich, wo der Professor sagt, also die Hälfte meiner Studenten gehört irgendwie nicht hierher. Ja? Ja. Dann muss man vielleicht ernsthaft mal drüber nachdenken, ob die nicht im Handwerk viel erfolgreicher, viel fröhlicher und auch für die Gesellschaft viel mehr leisten können.
Also du vertrittst die These, dass es gar nicht mehr so ein gesellschaftlicher Anspruch ist, Bildungsaufstieg, sondern dass diese hohe Akademisierungsquote eigentlich ein Ergebnis von Orientierungslosigkeit ist.
Weiß ich jetzt nicht, aber ich denke einfach so, wie du schon gesagt hast, Hände schmutzig machen, wird er vielleicht eher als unattraktiv empfunden. Ja? Aber du hast im Handwerk auch Aufstiegsmöglichkeiten. Also wenn du das möchtest, kannst du dich auch weiterbilden, Führungsaufgaben übernehmen oder so. Ich denke einfach, wir müssen Menschen, die vielleicht orientierungslos sind, einfach zeigen, wie toll Handwerk ist, um sie dann dort abzuholen. Und mir macht es Sorge, wenn ich erlebe, dass immer mehr Menschen immer mehr Freizeit und immer weniger arbeiten wollen. So funktioniert unser Leben nicht.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was du als Unternehmer für Erfahrungen gesammelt hast, dass du auch als Coach arbeitest und dass das Thema Nachfolge dich besonders interessiert. Und da hat es mich natürlich nicht überrascht, dass du irgendwie diese Aspekte Digitalisierung und Nachfolge jetzt zusammengebracht hast. Du hast auch eine Plattform gegründet, Meistersuche 24, wo du Übergeber und Übernehmer zusammenbringen willst. Was steckt dahinter?
Also ich habe es ja bei mir gemerkt, ich hatte das Glück, dass eben ein Meister da war, der Interesse an meinem Betrieb hat. Ich erlebe es aber ganz oft, dass Betriebe keinen Meister finden. Also die Mitarbeiter wollen nicht. Im nahen Umfeld gibt es keinen. Jetzt habe ich schon gesagt, man will nicht öffentlich drüber reden. Also wird es ja noch schwieriger. Ja. Es gibt diese Portale von den Handwerkskammern, wo man sich eintragen kann, dass man einen Betrieb verkauft. Aber es ist halt wirklich so, keiner will sich wirklich outen. Das heißt, die Betriebe haben schon mal das Problem, sie wissen gar nicht, wie sie an einen Meister kommen. Beim Meister umgekehrt ist das Problem, die sind vielleicht fertig, kennen vielleicht ihren eigenen Betrieb, kennen vielleicht noch zwei, drei im Umfeld, aber wissen gar nicht, wo sie sich vielleicht bewerben sollen oder wie sie es machen wollen. Und wir alle kennen ja in den heutigen Zeiten Datingportale, aber dann ist mir der Gedanke gekommen, warum nicht sowas Ähnliches für Meister und Betriebe zu entwickeln, und da kam ich eben auf meistersuche24.de, es war so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit.
So alle 11 Minuten verliebt sich ein abgebender Unternehmer in einen neuen Meister.
Ja, wenn du jetzt sagst, alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten verliebt sich ein Unternehmer in seine Meisterin, dann wird es wahrscheinlich bedenklich.
Ja, genau.
Nein, also tatsächlich ist es so, es ist ein anonymisiertes Portal, ich glaube, das ist einfach der Vorteil, das heißt, keiner erfährt irgendwas. Du kannst dich dort eintragen. Optional, natürlich sollst du nicht auf deine eigene Suche verzichten, aber Meister und Betriebe, egal jetzt, also alle Betriebe, die Meister benötigen im Gesamthandwerk, können sich dort eintragen. Dann gucken wir uns die an und versuchen die dann entsprechend zusammenzubringen, und da haben wir auch schon erste Erfolge. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die man einfach als zusätzliche Dienstleistung sehen kann, um Betrieb und Meister zusammenzubringen. Macht richtig Spaß, ja, ich habe da auch echt Lust drauf. Und da besteht auch die Möglichkeit, dass wenn man jetzt merkt, oh, ich kriege den Weg nicht hin oder ich habe noch Probleme in der Firma, dass wir auch bei sowas helfen können.
Was mich jetzt nicht loslässt, ist der Gedanke, also wir haben ja am Anfang gesagt, wie alt du bist jetzt, 59. Jetzt hast du gesagt, du wirst seit über 40 Jahren im Ehrenamt. Wie geht das? Hast du direkt mit dem ersten Ausbildungstag ein Ehrenamt übernommen,
oder? Tatsächlich, wie gesagt, mein Vater war damals Obermeister der Dachdeckerinnung Freiburg. Und als ich 17 geworden bin und hatte dann quasi, war dann Geselle, bin ich direkt in der Innung als Presse- und Referent, Öffentlichkeitsreferent tätig geworden und habe so dann einfach jahrelang erstmal für die Innung war ich tätig. Und dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wenn du in Erinnerung bist, hast du ja auch mit den höheren Netzwerken zu tun. So kam ich dann zum Landesverband, habe dort die Leute kennengelernt. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, warum nicht als Landesinnungsmeister bewerben? Ja, und so bin ich dann irgendwann Stellvertreter geworden und dann auch Landesinnungsmeister selber. Ich liebe Ehrenamt. Peter, ich möchte jedem jungen Menschen nur sagen, klar, du musst erstmal deinen Betrieb ordentlich hinstellen, das ist ganz wichtig. Ja, also vor lauter Ehrenamt nichts mehr schaffen, wird grenzwertig. Aber ganz ehrlich, Ehrenamt macht so viel Spaß, wenn ich junge Menschen sehe, wenn ich meine Vorstandskollegin, übrigens die erste und einzige Frau als stellvertretende Landesinnungsmeister in Deutschland, ist die Janine Neureuther bei uns im Dachdecker Landesverband. Also hier gerne auch an alle, die zuhören, motivieren, setzt mehr Frauen ein, die ist bei uns für die Berufsausbildung zuständig. Wenn du die großartig motivierten Leute siehst, das macht so Spaß. Ja. Und wir haben so viel Dynamik reingebracht, indem wir einfach die Leute fürs Ehrenamt begeistern. Wir haben jetzt auch einmal im Jahr so einen Ehrenamtstag, wo wir auch die Leute wertschätzen, die im Ehrenamt tätig sind. Und last but not least, nicht nur bei uns im Landesverband, auch im Zentralverband, wir sind jetzt an dem Thema Ehrenamtsakademie dran.
Was, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das finde ich aber klasse, Karl-Heinz, weil das bedeutet ja, dass eine Idee auch weitere Flügel kriegt. Hier in Baden-Württemberg haben wir ja jetzt vor 2 Jahren die Ehrenamtsakademie fürs Handwerk gegründet, um genau dieses Thema Wertschätzung auch nach vorne zu bringen. Was plant ihr da bei euch im Bundesverband?
Kleines Beispiel, wenn du jetzt irgendwie aus einer Innung einen Pressereferenten bestimmst, der das noch nie gemacht hat, den schickst du das erste Mal zu uns nach Karlsruhe, dann treffen sich da alle Pressereferenten, dann sagt er, Mensch, wir müssen unbedingt mal Printwerbung machen. Und dann sagt jemand, nee, das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Und wenn du dem jetzt vor den Kopf stößt, kommt er nie wieder und ist total demotiviert. Wenn du aber in der Ehrenamtsakademie, und deswegen bin ich auch unserem Zentralverband so dankbar, und wir werden das auf die Landesebene runterspiegeln, du sagst, okay, wenn du jetzt frischer Obermeister bist, wenn du Pressereferent bist, wenn du für die Öffentlichkeitsarbeit zusätzlich verantwortlich bist, dann kriegst du erstmal eine Schulung in unserer Akademie, wo du hörst, was haben wir schon alles getan, wo würden wir gern hin, Ziele sind sowieso ganz wichtig im Leben und dann wird er darauf vorbereitet und dann ist er viel besser, dann holen wir den noch ab, treffen uns einmal im Jahr, besprechen noch alles persönlich, machen das fest und ich glaube, das ist diese Art von Wertschätzung, die du auch dem Ehrenamt entgegenbringen musst, damit du einfach nicht nur Leute irgendwie ins Ehrenamt reinschmeißt und das machst. Anderes Beispiel, wie viele Obermeister gibt es, die schon sehr alt sind, ja, wo man sagt, also jetzt wird es langsam mal Zeit, dass man langsam mal auch das Ehrenamt weitergibt. Ja, was macht ja keiner, das will ja keiner. Wie oft höre ich, es ist niemand da. Da muss man eigentlich schon sagen, muss man sich fast an die eigene Nase fassen und sagen, wenn keiner da ist, habe ich halt keinen aufgebaut. Auch das wäre vielleicht ein Grund, mal drüber nachzudenken, wirklich auch junge Menschen zu begeistern. Aber auch da ist es so, wenn du die nicht begeisterst, haben die keinen Spaß und dann funktioniert es nicht.
Ja, das hört man ja immer wieder von denen, die auch nicht organisiert sind, also junge Unternehmerinnen, Unternehmer im Handwerk, die auch nicht mal in einer Innung sind, wenn man denen sagt, Mensch, wie wäre es denn mit Ehrenamt, ja, ich weiß nicht, also wenn ich da auf Versammlungen sitze oder wenn ich das mal mir einmal angeguckt habe, das ist nicht meine Generation und irgendwie, die aber trotzdem sagen, ich bin so bedürftig nach Netzwerk, nach Kontakten, nach Austausch, nach Weiterbildung, eigentlich alles ja die Vorteile, die so eine Organisation bringen würde, aber auch da ist ähnlich wie bei den Klischees über die Berufe hier und da der Coolness-Faktor zurückgegangen.
Ne? Auf jeden Fall. Ich sag's mal so, früher war es halt so, da hast du dich getroffen, hast Festle gefeiert und das war schön, ja. Macht man heute auch noch, aber ich denke, heute ist so der Inhalt so wichtig, ja, dass du auch was transportierst und einfach nicht nur so leere Hürden einfach voranbringst. Und da kann man Handwerk einfach moderner machen, auch im Ehrenamt. Da ist wirklich, glaube ich, noch viel Luft nach oben, aber die Ansätze sind gut und da tut sich was, nicht nur bei uns Dachdeckern, ich verfolge auch sehr viele andere Bereiche, die da tätig sind. Und man merkt so langsam, dass junge Menschen gerade ein bisschen anders ticken und dass man die besser abholen muss. Und die musst du auch mit Leistung überzeugen und auch einfach mal zeigen, was alles möglich ist. Und dann geht es auch. Ne? Und vielleicht sich selbst nicht so wichtig nehmen, habe ich ja schon mal gesagt.
Wärst du ohne Ehrenamt ein anderer Mensch heute?
Ich glaube ja. Und zwar ist es tatsächlich so, was bringt denn Ehrenamt? Erstmal, du erfährst Wissen aus erster Quelle. Dadurch, dass du quasi mit deinem eng an dem Netzwerk, Verband, Verbände dranhängst, auch mit anderen Verbänden, Handwerkskammern, was auch immer, bekommst du ja alle Infos quasi zuerst. Und dann, was ich immer so gut fand, deswegen bin ich übrigens auch gern Landesinnungsmeister, dass du im Austausch über deinen eigenen Bereich tätig werden kannst. Ja? Also sprich, wenn du als Freiburger irgendwie ein Problem hast, möchtest du vielleicht nicht mit einem Freiburger Kollegen sprechen. Aber vielleicht gibt es ja einen Karlsruher Kollegen oder einen Stuttgarter Kollegen. Ja,
sehr klug.
Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, viel freier sprechen zu können, weil du nicht im direkten Konkurrenzbereich tätig bist. Und dann hast du halt ein fantastisches Netzwerk. Und ich glaube wirklich, alles von dem, was ich heute auch als Coach weitergebe, das habe ich alles übers Ehrenamt gelernt.
Auch wenn du den Betrieb jetzt per Klick weitergegeben hast, gibt es noch Morgene, wo du aufstehst und sagst, jetzt würde ich aber doch gerne auf eine Baustelle. Also vermisst du irgendwas aus deinem alten Leben?
Also es ist tatsächlich schon eine Umstellung, wenn du plötzlich mal nicht mehr fürs Tagesgeschäft verantwortlich bist. Ne? Also du stehst morgens auf, es ist alles ein bisschen entspannter, ich brauche keinen Wecker mehr. Das ist, glaube ich, schon sehr cool. Aber manchmal denke ich, der Kundenkontakt war schon schön. Mhm. Oder zu gucken, was die Jungs da umsetzen. Oder abends, oder wenn die Baustelle fertig ist und zu sagen, boah, ist schon, vermisse ich schon ein bisschen, ja, wird auch immer so sein. Aber ganz ehrlich, als Dachdecker sind wir ja sehr wettertangiert, ja, und auf schlechtes Wetter, das werde ich nicht vermissen.
Sehr, sehr nachvollziehbar. Wir haben, mal gucken, ob du gleich noch eine Rolle spielst zum Abschluss und als kleinen Höhepunkt unseres Goldbodens hier immer ein Spielchen, entweder oder. Ja, du kannst dir vorstellen, was jetzt kommt. Ich konfrontiere dich mit Möglichkeiten, wo du dich möglichst kurz kommentiert entscheiden sollst. Bist du dafür bereit?
Hau raus.
Hau raus, mache ich. Ein Tag ohne iPad. Pure Entspannung oder absoluter Albtraum?
Absoluter Albtraum, weil ich bin komplett digital, aber ich tue ja nicht nur mit Arbeiten.
Okay. Beim Coaching, harte Wahrheit aussprechen oder diplomatische Antwort?
Knallharte Wahrheit. Für Verschleierung oder Verschiebung oder Nichtveränderung wollen bleibt keine Zeit.
Okay. Dann ja Freizeit, gemütlich Tatort schauen oder doch das nächste Coaching vorbereiten?
Sowohl als auch. Also tatsächlich sind mir…
Wie gleichzeitig? Nee,
gleichzeitig geht es nicht mal. Und beim Joggen, ich jogge sehr gern, höre sehr viele Podcasts, auch den Goldboden. Übrigens, Joggen, Podcast hören, großartig. Macht es bitte alle, ja. Und hört auch den Goldboden-Podcast, das macht wirklich Sinn. Nein, tatsächlich ist es einfach so, dass ich, wenn ich Freizeit habe, habe ich Freizeit.
Okay. Und dann nochmal was zum Thema, ja, 24/7 und always on. Beruflich immer erreichbar oder wird der Feierabend strikt eingehalten?
Beruflich immer erreichbar, aber alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Das heißt, ich entscheide bewusst, wann ich mich mit etwas beschäftige oder nicht. Und das ist, glaube ich, der große Trick. Wir alle neigen dazu, uns ständig bespielen zu lassen und sind ständig gestört. Und ich mag auch E-Mail-Inbox Zero, finde ich auch großartig. Ich lese bewusst mehrmals am Tag Dinge, aber nicht, lass mich nicht ständig davon stören.
Inbox Zero. Kannst du es kurz erklären nochmal?
Ja, ich liebe es. Es ist einfach so, du hast die Möglichkeit, dein Postfach immer überlaufen zu lassen oder du lernst mal ein System, das abzuarbeiten. Was du delegieren kannst, delegierst du sofort. Was du innerhalb von 2 Minuten erledigen kannst, machst du sofort. Was darüber hinausgeht, kommt in ein Aufgabenplanungstool rein und alles andere wird sofort gelöscht. Und wenn du das konzentriert 3-mal am Tag machst, dann hast du das auch schnell abgearbeitet. Und wenn du am Feierabend nach Hause gehst und es ist keine E-Mail mehr im Posteingangsfach, ist das ein großartiges Gefühl.
Traumhafte Perspektiven eröffnest du da und das Ganze, leider, weil wir ja nur Audio und nicht Video sind, aber ich sage es nochmal, die ganze Zeit mit einem Lächeln übergebracht. Karl-Heinz, du bist ein Motivator, du bist ein bewiesener, jahrzehntelang bewiesener Engagator und dafür schon mal ganz herzlichen Dank für all das, was du fürs Handwerk auch hier im Ländle schon getan hast und ich bin gespannt, was wir noch von dir hören, jetzt auch ohne den Familienbetrieb, aber trotzdem noch als der oberste Dachdecker hier im Ländle. Also oben ist nicht nur das neue Vorn, sondern oben ist da, wo man Karl-Heinz dann trifft. Vielen Dank und alles Gute für dich.
Vielen Dank, Peter, aber ich bin es ja nicht allein. Ich habe ein tolles Team in meinem Landesverband, die Zusammenarbeit auch mit euch macht. Großartig viel Spaß. Und vielleicht noch einen ganz allerletzten Satz. Wir haben ein wahnsinnig großes Projekt vor uns und zwar betrifft es die nächsten 30 Jahre. Wir wollen unser Bildungszentrum in Karlsruhe kaufen. Da reden wir über einen 2-stelligen Millionenbetrag zusammen mit der Bauwirtschaft. Da brauchen wir jede Unterstützung, die wir bekommen können, politisch von euch, von immer jedem, der uns helfen kann. Es geht nicht um weniger und mehr als die Berufsausbildung der Dachdecker in Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bleibt glücklich, gesund und erfolgreich. Das ist mein Motto und das gebe ich gerne euch mit.
Und wo jemand Zukunft denkt und lebt, da sind wir dabei. Danke dir. Ich danke nicht nur unserem heutigen Gast, das habe ich gerade getan, sondern natürlich auch wieder der Unterstützung hier aus dem Team. Giovanni Di Gregorio hat die Sendung vorbereitet und technisch begleitet und er wird auch dafür sorgen, dass sämtliche Infos zu Karl-Heinz, zu den Dachdeckern und so weiter auch in den Shownotes wieder zu finden sind. Die nächsten Folgen verkünden wir auf den üblichen Kanälen, folgt uns in den sozialen Medien. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und sage Tschüss, mein Name ist Peter Haas, das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.